Bevor ich in das Thema einsteige, würde ich gern den bitten, über den wir heute so viel reden werden, dass er auch diesen Abend wirklich segnet. Ich würde jetzt gerne ein kurzes Gebet sprechen. Bleiben Sie einfach sitzen, wenn Sie mögen, falten Sie Ihre Hände und beten Sie mit mir. Unser guter Gott, wir sind so froh, dass wir heute Abend hier sein dürfen und wir möchten diesen Raum nicht wieder so verlassen, wie wir hineingekommen sind. Wir möchten beschenkt nach Hause gehen. Wir möchten ein klareres Verständnis haben darüber, wie du bist und was du auch mit uns persönlich möchtest. Danke, dass du jetzt hier bist und wir bitten dich, dass wir ja dein Wort, die Bibel, wirklich gut verstehen. Amen. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Kriege. Wenn wir ins Internet gehen und dort einfach mal bei Wikipedia eingeben, so die Zahl der Kriege, dann sehen wir einen Ablauf über die Geschichte, wie viele Kriege es im Laufe der Geschichte schon gegeben hat. Und das ist so schrecklich viel. Ja, wenn wir uns heute diese Welt anschauen, die Kriege, die 2009 gekämpft wurden, ausgetragen wurden, dann sehen wir hier 34 Kriege. 34 Kriege, die in den verschiedenen Regionen dieser Welt ausgefochten werden. Oft geht es um wirtschaftliche Interessen, politische Macht, manchmal einfach um persönliche Eitelkeit, um Stolz, manchmal einfach nur um puren Hass. Aber ich habe heute Abend eine Frage. Wer sind die, die unter den Kriegen leiden? Am meisten leiden? Sind es nicht die Schwachen? Sind es nicht die, die nicht mehr schnell genug weglaufen können? Sind es nicht die Kinder? Sind es nicht die Frauen? Und es ist unglaublich, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt. Manchmal frage ich mich, lieber Gott, wie hältst du das eigentlich aus? Ich sage mal, wir können die Nachrichten schauen, Tag für Tag. Und jeder Tag hat so seine leidvollen Nachrichten. Aber wir sind ja schon abgestumpft, oder? Wir hören, ja, Bagdad, schon wieder eine Bombe. Ach, diesmal nur 30 Leute. Naja, geht ja noch, oder? Selbstmordattentat in Afghanistan. Oder NATO-Truppen töten versehentlich 30 Zivilisten. Naja, der Tag geht weiter. Wir sind irgendwo schon abgestumpft, oder? Und irgendwo sage ich, vielleicht ist das auch eine Schutzfunktion, die Gott uns gegeben hat. Denn wir können uns gar nicht das Leid der ganzen Welt so zu Herzen nehmen. Wir würden ja zusammenbrechen. Aber ich sage, Gott, du machst dir nicht die Augen zu. Du siehst alles. Du siehst jedes Kind, das heute verhungert ist. Und heute sind 10.000 Menschen verhungert. Du siehst jedes Kind, jeden Menschen. Siehst jede Frau, die vergewaltigt wurde. Siehst jeden Menschen, der bestialisch umgebracht wurde an diesem Tag. Gott, wie lange hältst du das eigentlich noch aus? Oft stellen Menschen die Frage, Gott, wenn du so gut bist, warum lässt du all das Leid zu? Und wir wollen uns heute auch mit der Frage beschäftigen, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Und das ist eine schwierige Frage. Und ich behaupte nicht, dass ich auf diese Frage alle Antworten habe. Aber ich glaube, es gibt gute Antworten in der Bibel, die uns ein ganzes Stück voranbringen. Aber Gott sieht all das Leid. Und wenn es jemanden gibt, der mehr leidet, oder wenn es jemanden gibt, der wirklich leidet unter dem Leid dieser Welt, dann ist es Gott. Ich hatte vor 5 Jahren das Vorrecht, in Afrika zu sein. Ich durfte dort eine Vortragsreihe halten, so wie hier in Benin, in der Hauptstadt Cotonou. Und ich habe dort diese süßen Afrikaner-Kinder liebgewonnen. Die waren an jedem Abend die Ersten, die da waren, saßen vorne in der Reihe, wollten sich unterhalten mit mir, wollten spielen mit mir. Süße kleine Kinder, ich habe die Eltern kennengelernt. Liebevolle Eltern. Und da ist mir bewusst geworden, eigentlich sind das sind Menschen genau wie wir. Genau wie wir. Die freuen sich genauso über ihr Baby, wie ich mich über mein Baby gefreut habe. Die lachen genauso gern mit ihren Kindern und toben genauso gern mit ihren Kindern herum. Das war 2004, als ich dort war. 10 Jahre früher gab es in Afrika eines der schrecklichsten Kapitel menschlicher Geschichte. Ich denke an den Völkermord in Ruanda. Ich weiß nicht, wer das noch in Erinnerung hat. Wer kann sich noch erinnern? Vor 10 Jahren, vor mehr als hier, vor 15 Jahren, der Völkermord in Ruanda. Was dort damals vor sich ging, war unfassbar, absolut unfassbar. Innerhalb von 100 Tagen wurden fast 1 Million Menschen abgeschlachtet. Die Hutus und die Tutsis, die lebten in diesem Land, und die Hutus, die hatten so einen Hass auf die Tutsis, dass sie eine Vision hatten, ein Tutsi-freies Land. Und sie begannen damit, dass sie die Präsidentenmaschine abgeschossen haben, und dann gingen die Milizen mit Todeslisten in der Hand los. Und ihr erstes Ziel waren gemäßigte Hutus. Also Hutus, die sagten, Leute, das könnt ihr nicht machen. Das waren die ersten, die sie umgebracht haben. Und dann haben sie Straßensperren errichtet und haben die Pässe kontrolliert. Und in jedem Pass stand drin, zu welcher Volksgruppe man gehörte. Wenn man zu den Tutsis gehörte, wurde man auf der Stelle getötet. Menschen haben zu Tausenden Zuflucht in Kirchen gesucht, in der Hoffnung, wenigstens da wird man doch Ruhe haben, oder? Wenigstens da findet man Schutz, nicht einmal da. Fast eine Million Menschen wurden innerhalb von 100 Tagen auf die bestialische Weise umgebracht. Und da waren diese süßen Afrikanerkinder dabei. Da waren diese liebevollen Eltern. Das waren Menschen wie wir. Wir denken auf Afrika, so ein Kontinent voller schwarzer Gesichter, aber ich sage Ihnen, das sind Menschen wie wir. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass so viel Böses im Menschen steckt? Wie kommen Menschen dazu, etwas so Bestialisches zu tun, sich so anheizen zu lassen, dass sie bereit sind, eine Machete zu nehmen und ihren Nachbarn umzubringen? Einfach so, weil er zur falschen Volksgruppe gehört. Warum gibt es Kriege auf dieser Welt? Was treibt Menschen dazu, sich zu hassen? Was treibt Menschen dazu, zu meinen, die Welt wäre besser ohne meinen Nachbarn? Ohne diesen Feind? Warum gibt es so viel Bosheit im menschlichen Herzen? Eine schwierige Frage. Und wenn wir an uns denken, haben wir nur Gutes in unserem Herzen? Oder ist in unserem Herzen nicht manchmal auch Wut und Zorn und Neid und Hass? Betrifft das nur die anderen Menschen? Betrifft das nur die Bösen wie Hitler, Stalin? Oder diese bösen Hutus? Oder kann es auch sein, dass wir ein Problem in unserem Herzen haben? Vor einiger Zeit wurde ein Film über Adolf Hitler gedreht. Und in diesem Film wurde Hitler richtig menschlich dargestellt. Es wurde gezeigt, was er so gern machte, was seine Hobbys waren. Er war Vegetarier, so viel zum Thema Vegetarier sein, ja. Auch Adolf Hitler war Vegetarier. Und es wurden so ganz menschliche Szenen beschrieben. Und es ging ein Aufschrei durch die Welt. Wie könnt ihr es wagen, Adolf Hitler, dieses Monster, diesen Unmensch, so menschlich darzustellen? Wissen Sie was? Adolf Hitler hatte menschliche Züge. Er war ein Mensch. Und ich glaube, der Aufschrei ging um die Welt, weil die Menschen nicht wahrhaben wollen, dass er einfach nur ein Mensch war. Und dass ein Mensch, wenn er erst einmal auf einen falschen Weg gegangen ist, sich so weit entfernen kann vom Guten, dass er zu den schlimmsten Taten fähig ist. Warum ist das so? Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Reise. Und zwar wollen wir wieder in das Buch der Offenbarung hineinsteigen. Das Buch der Offenbarung gibt uns Antworten. Antworten auf die Fragen, warum gibt es Kriege auf dieser Welt? Was ist das Problem mit dem menschlichen Herzen? Warum gibt es so viel Zwist, so viel Zank, so viel Streit? Warum? Und die Offenbarung ist ein faszinierendes Buch. Wir haben schon am ersten Abend dieser Vortragsreihe darüber gesprochen, dass die Offenbarung eigentlich dafür da ist, uns Jesus Christus zu zeigen. Denn die ersten Verse in der Offenbarung, und ich lade Sie ein, wenn Sie eine Bibel da haben, schlagen Sie es ruhig mit auf. Ich werde die Bibelverse in der Regel hier auch an die Wand werfen, dass Sie es auch an der Wand mitlesen können. Aber wenn Sie möchten, schlagen Sie es auch gerne in Ihrer Bibel auf. Die Offenbarung beginnt mit den Worten, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, durch dieses Buch möchte Jesus uns zeigen, wie er ist. Er möchte uns Antworten geben auf die schwierigsten Fragen unseres Lebens. Und eine der Antworten, die er hier geben möchte, ist die Antwort auf die Frage, warum gibt es Krieg auf dieser Welt? Warum sind Menschen zu solchen Grausamkeiten fähig? Und ich möchte sie mitnehmen in die Mitte der Offenbarung. Mittendrin in Kapitel 12 finden wir den Höhepunkt. Die Offenbarung ist aufgebaut wie eine Kathedrale. In der Mitte ist der Höhepunkt. Das ist die Spitze. In der Mitte, in Offenbarung Kapitel 12, 13 und 14, wird das Hauptthema der Offenbarung noch einmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und natürlich, wir haben am ersten Abend darüber gesprochen, die Offenbarung benutzt Bilder, Symbole. Und so mancher liest die Offenbarung und sagt, wer soll denn das verstehen? Das klingt ja gruselig. Wenn ich die Symbole verstehe, und das ist gar nicht so schwer, denn die Bibel erklärt sich selbst. Die Bibel erklärt die Symbole, die in der Offenbarung verwendet werden. Dann entsteht plötzlich ein Bild. Offenbarung Kapitel 12 beginnt mit so einem Bild. Da ist eine Frau. Eine Frau, die steht auf dem Mond. Sie ist umkleidet mit der Sonne. Lesen wir das miteinander. Offenbarung Kapitel 12. Die ersten beiden Verse. Da heißt es, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Und hier finden wir eine gigantische, symbolhafte Darstellung. Ein Kunstwerk, möchte ich sagen. Ein Kunstwerk. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in den Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Okay, jetzt haben wir eine Frau. Eine Frau steht auf dem Mond, sie ist mit der Sonne umkleidet. Jetzt lernen wir ein paar Vokabeln, okay? Prophezeiungen sind nicht schwer. Ein paar Vokabeln. Vokabel Nummer 1. Was symbolisiert eine Frau? Wenn ich jetzt einfach raten würde mit Ihnen, was könnte eine Frau symbolisieren? Und ich nehme 10 Leute dran, ich bekomme 10 Antworten. Verschiedene Antworten wahrscheinlich. Das Schöne ist, die Bibel erklärt es selbst. Wir machen das jetzt ganz schnell. Was ist eine Frau? Haben Sie Ihr Vokabelheft dabei? Dann schreiben Sie auf. Eine Frau ist die Gemeinde. Paulus schreibt an die Korinther, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine Jungfrau zuführte. Hier wird die Beziehung zwischen der Gemeinde und Christus und Gott beschrieben mit der Ehe. Und Paulus sagt, Christus ist der Ehemann und ihr Gemeinde, Volk Gottes, ihr seid wie eine Frau. Und das ist ein Bild, das finden wir in der Bibel immer und immer wieder. Im Alten Testament kommt es ganz häufig vor, dass das Volk Israel als Frau beschrieben wird. Gut, das war Vokabel Nummer 1. Eine Frau symbolisiert Gottes Volk oder die Gemeinde. Vokabel Nummer 2. Was ist das Licht? Der Sonne. Wer ist die Sonne? Ganz einfach, ganz einfach. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Was ist das Licht der Welt? Die Sonne. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, die Sonne ist in der Bibel nichts anderes als Jesus und das, wofür er steht. Seine Botschaft, das Evangelium. Das heißt, da ist die Frau, da ist die Gemeinde. Sie hat eine Botschaft. Die Botschaft von Jesus Christus. Die Botschaft von der Erlösung. Die Botschaft davon, wie ein Mensch von seiner Schuld wieder frei werden kann. Wir haben die Frau. Die Frau ist die Gemeinde. Wir haben die Sonne. Die Sonne ist. Jetzt fehlt uns doch der Mond. Was ist der Mond? Gar nicht so schwer. Ich zeige es Ihnen. 2. Petrus 1, Vers 19. Das geht jetzt relativ schnell, ich weiß. Aber ich möchte auch zum Hauptpunkt meiner Predigt kommen. Er sagt, wir haben umso fester das prophetische Wort. Also Petrus war jemand, der sagt, Leute, beschäftigt euch mit Prophezeiungen. Beschäftigt euch mit Dingen, die vor uns liegen, die Gott offenbart hat. Beschäftigt euch mit der Schrift. Warum? Er sagt, wir haben umso fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Schaut mal, schauen Sie mal, womit er das vergleicht. Dass er darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche. Okay. Was ist das Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht? Der Mond. Also haben wir es. Die Frau ist? Die Gemeinde. Die Sonne ist? Jesus. Der Mond ist? Das prophetische Wort. Wir könnten sagen, Petrus spricht hier von der Schrift, vom Alten Testament, vom Gesetz. Das ist der Mond. Jetzt, der Mond hat kein eigenes Licht. Der Mond wird angestrahlt von der Sonne und reflektiert es nur. Das heißt, wenn wir den Mond sehen, sehen wir Sonnenlicht. Genauso das Gesetz in der Bibel, das Alte Testament. Es reflektiert Jesus. Es zeigt uns so viel über Jesus. Haben wir nicht gelesen am ersten Abend, dass die Schrift von Jesus zeugt, das heißt, sie erzählt uns von Jesus. Schon das ganze Alte Testament sagt uns so viel über Jesus. Okay, jetzt haben wir die drei Komponenten zusammen. Jetzt, wenn wir noch die Krone mit den 12 Sternen nehmen, ist auch nicht so schwer. 12 Apostel, 12 Stämme Israel. Es ist auch ein Bild für Gemeinde. Das heißt, wir haben hier die Gemeinde. Wir haben hier die Gemeinde beschrieben. Die Gemeinde, die ein Kind zur Welt bringt. Jetzt, wer ist dieses Kind, das zur Welt gebracht wird? Ist gar nicht so schwer. Im Alten Testament ist das ein Bild, das immer wieder vorkommt. Es ist der Messias. Es ist der Messias, Jesus Christus. Und damit wird hier beschrieben, hier ist das Volk Israel. Und es bringt Jesus Christus, den Messias, zur Welt. War das schwer bisher? Macht Sinn, oder? Ist gar nicht so schwierig. Die ersten beiden Verse sind leicht zu verstehen. Ich brauche nur ein paar Symbole und schon passt das Bild. Aber wir gehen weiter. Jetzt wird die Geschichte ein bisschen gruselig. Und zwar wird so ein Drache beschrieben. Ich weiß nicht, ob er so ausgesehen hat, aber ein Künstler hat ihn sich so vorgestellt, hat die Elemente, die der biblische Text nennt, einfach mit reingenommen in sein Bild. Aber schauen wir mal, was dort gesagt wird. Hier heißt es, und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Das heißt, in der ersten Szene wird uns die Frau beschrieben. Die Frau, das Volk Gottes, die Gemeinde, bringt den Messias auf diese Welt. Jesus wird als ein Jude geboren, als ein Israelit. Und jetzt kommt der Drache. Und wer ist der Drache? Wir müssen nicht lange raten. Die Bibel sagt es selbst. Der Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan. Okay, wir haben also den Messias, der zur Welt kommt. Und wir haben, uns wird hier jemand vorgestellt, der heißt Teufel und Satan. Viele Menschen glauben nicht daran. Viele Menschen sagen, das ist so eine Märchenfigur. Junge Leute, die sich mal auf das Gebiet Okkultismus und Spiritismus eingelassen haben, die wissen ganz genau, dass es übernatürliche Dinge gibt, die menschlich nicht zu erklären sind. Die wissen ganz genau, dass da seltsame Dinge passieren. Die wissen ganz genau, dass es einen Teufel gibt. Ich weiß nur eins, Jesus hat an den Teufel geglaubt. Für Jesus war der Teufel nicht eine Märchenfigur, um den Menschen Angst zu machen. Für Jesus war er eine Realität. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, wo kommt dieses Wesen her? Und was richtet dieses Wesen auf dieser Welt an? Und dann geht es weiter in Vers 5, und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten sollte mit eisernem Stab. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament wiederum für den Messias, für den Christus, der herrschen soll auf dieser Welt. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das ist die Himmelfahrt Jesu. Das ist die Himmelfahrt Jesu. Das heißt, was uns hier beschrieben wird, ist die Zeit, in der Jesus geboren wird. Es ist die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und es waren römische Soldaten, die Jesus töten wollten, als er geboren wurde. Satan wurde so wütend, dass Jesus geboren wurde, dass er versuchte, schon das kleine Kind zu töten. Aber es ist ihm nicht gelungen. Er war so wütend auf Jesus, dass er ihm bei jedem Schritt auf seinem Weg Steine in den Weg legte. Dass er immer wieder Menschen angestiftet hat, die versuchten, Jesus umzubringen. Und der Tag kam, an dem ist das gelungen. Und Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt. Jesus wurde an das Kreuz genagelt, sein eigenes Volk. Wollte ihn nicht haben. Sein eigenes Volk nagelt ihn an dieses Kreuz. Aber die Geschichte hört dort Gott sei Dank nicht auf. Die Bibel sagt, Jesus ist auferstanden. Und wir haben uns am Sonntag mit der Frage beschäftigt, was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist? Und wie plausibel ist es für uns zu glauben, dass er auferstanden ist? Eine wichtige Frage. Übrigens, wenn Sie Themen, die Sie verpasst haben, hören wollen, jedes Thema wird aufgenommen und Sie können dieses Thema auf CD bekommen. Wir haben dort hinten am Büchertisch eine kleine Box, da sind die CDs der vergangenen Abende drin. Sie können also alles nachhören. Und dann wird uns ein Kampf beschrieben. Und ich glaube, das ist der Kampf, der jedem anderen Krieg auf dieser Welt zugrunde liegt. Hier heißt es, und es entbrannte ein Kampf. Wo? Im Himmel. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. So manch einer denkt, naja, so der Kampf zwischen Gut und Böse begann damals im Garten Eden, als die Schlange Eva verführte. Nein. Der Kampf begann vorher. Der Kampf begann nicht auf dieser Erde. Die Bibel sagt, er begann wo? Er begann im Himmel. Michael und seine Engel kämpften. Jetzt ganz kurz. Michael, und ich habe jetzt nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, aber eins soll genügen. Michael bedeutet, wer ist wie Gott oder der wie Gott ist. Das ist ein anderer Name für Jesus Christus. Wer darüber mehr wissen möchte, kann mich gerne ansprechen. Aber Michael, wenn ich alle Bibeltexte zusammennehme, die von Michael sprechen, merke ich, das ist niemand anders als Jesus Christus. Hier haben wir also Jesus und seine Engel. Sie kämpfen gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und wir haben vorhin gelesen, der Drache, der fegte den dritten Teil der Sterne vom Himmel auf die Erde. Sterne sind in der Bibel ein Symbol für Engel. Hier haben wir einen Kampf. Da ist Jesus und seine Engel. Auf der anderen Seite steht dieser Drache, der Teufel, mit seinen Engeln. Und sie kämpfen. Was war das für ein Kampf? Und sie siegten nicht, heißt es. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Das heißt, sie wurden auf die Erde geworfen. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Das ist wohl die schlechte Nachricht. Und wir werden nachher der Frage nachgehen, warum auf die Erde? Ist die Erde sowas wie eine Mülldeponie des Himmels? Ist so die Erde der Endlagerungsplatz für den himmlischen Atommüll? Warum die Erde? Wir werden der Frage nachher nachgehen. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel mit ihm. Und in der Bibel finden wir diese Wesen immer wieder. In der Bibel werden sie als Geister und Dämonen beschrieben. Und das sind reale Wesen. Wenn ich so einen Vortrag woanders auf der Welt halte, in Afrika, wo ich war, in Benin. Benin ist die Wiege des Voodoo-Kultes. Die Leute haben ständig spiritistische Erfahrungen. Ständig. Werden sie geplagt von irgendwelchen bösen Wesen. In diesen Gesellschaften sind solche Wesen viel, viel, wie soll ich sagen, sind sie aktiver als bei uns? Ich glaube, bei uns sind sie nur subtiler. Aber sie sind dort im Alltag präsent. Ja, also wenn ich in Afrika oder auf den Philippinen oder sonst wo auf der Welt einen Vortrag darüber halte, muss ich den Leuten nicht erklären, dass es böse Wesen gibt. Die wissen das aus ihrem Alltag. Lesen wir weiter. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Und dieses kleine Wörtchen nun müssen wir uns merken. Das brauchen wir nachher nochmal, okay? Also nehmen Sie dieses Wörtchen nun und legen Sie es mal auf so ein Regal in Ihrem Kopf. Wir brauchen es nachher nochmal. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Das Lamm ist in der Offenbarung ein Bild für Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Warum gab es diesen Krieg im Himmel? Was war das für ein Krieg? Wurden dort echte Waffen ausgepackt? Wir haben Jesus und seine Engel und Satan und seine Engel gegeneinander gekämpft. Was war das für ein Krieg dort im Himmel? Die Bibel zeigt an verschiedenen Stellen, was dort geschehen ist. Wenn wir in das Alte Testament gehen und dort das Buch Hesekiel aufschlagen, finden wir dort ein Bild von dem, was damals im Himmel geschehen ist. Da wird gesagt, so spricht der Herr. Und er spricht hier zu Luzifer. Luzifer ist ein anderer Name für dieses Wesen. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über dem Maßen schön. Du warst ein glänzender Schimmer der Cherub. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Was steht hier? Hier sagt Gott, Luzifer, du warst das Abbild der Vollkommenheit. Du warst schön, du warst perfekt. Jemand könnte sagen, warum? Warum hat Gott so einen Engel geschaffen, so einen Luzifer? War Luzifer so eine Art Montagsauto? War das irgendwo der erste Versuch Gottes, der schiefgegangen ist? Was hat Gott geschaffen? Warum hat Gott einen Teufel geschaffen? Hat Gott einen Teufel geschaffen? Was hat Gott geschaffen? Ein perfektes, vollkommenes Wesen, das sich durch eigene Entscheidung entschieden hat, ein Teufel zu werden. Wir könnten sagen, was für eine grausame Mutter muss das sein, die ein Kind wie Adolf Hitler zur Welt bringt. So ein Massenmörder. hat die Mutter von Adolf Hitler einen Massenmörder auf die Welt gebracht, zur Welt gebracht. Nein, ein süßes, kleines Baby. Genauso süß wie jedes andere Baby auch. Ein Baby, das groß geworden ist und sich entschieden hat, ein Massenmörder zu werden. Ist das die Schuld der Mutter? Ich kenne jetzt nicht den Erziehungsstil dieser Mutter. Aber wessen Schuld war es, dass Hitler zum Massenmörder wurde? Seine eigene. Er hat sich selbst entschieden. Gott hat keinen grausamen Engel geschaffen. Gott hat einen wunderschönen, einen perfekten Engel geschaffen, der sich entschieden hat, anders zu sein, als Gott ihn gemacht hat. Der sich entschieden hat, gegen Gott zu rebellieren. Und hier heißt es, du warst ein glänzender, schimmernder Cherub. Was ist ein Cherub? In der Bibel ist ein Cherub ein Engel. Nicht irgendein Engel, sondern ein Engel, der in der unmittelbaren Umgebung Gottes steht. Die Bibel sagt, es gab damals zwei von diesen Cherubinen, die am Thron Gottes standen. Einer davon war dieser Luzifer. Das heißt, wir haben hier einen Engel, der eine Position hatte, die so hoch war, wie es für einen Engel nur ging. Er hatte das Ende der Karriereleiter erreicht. Keine Beförderungsmöglichkeit mehr. Er war ja schon der Chef. Was wollte er noch? Was wollte er noch? Er hatte alles. Er lebte in einer perfekten Umgebung, in der Gegenwart eines perfekten Gottes. Aber er wollte mehr. Und irgendetwas begann in seinem Herzen. Irgendetwas. Dass er mehr sein wollte, als das, was er hatte. Jesaja drückt das so aus. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? In der lateinischen Übersetzung steht hier das Wort Luzifer, Lichtträger. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Schauen wir mal, was in seinem Denken vor sich ging. Du überdachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Nochmal, was sind Sterne in der Bibel? Engel. Engel. Das heißt, was wollte er? Er wollte seinen Thron über die Engel erhöhen. Er wollte nicht einfach nur ein Engel sein. Nicht mal der höchste aller Engel. Er wollte mehr sein als ein Engel. Schauen wir mal. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Dieser Berg in der Bibel ist ein Bild für den Ort, wo der Thron Gottes steht. Er sagt, ich will mich setzen auf den Thron Gottes. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Er sagt, ich möchte nicht einfach nur ein Engel sein. Ich möchte niemanden haben, der mir Anweisungen gibt, nicht einmal Gott. Ich möchte auf seinem Thron sitzen. So ein Wahnsinn, so ein Wahnsinn. Da sagt das Geschöpf zu seinem Schöpfer, ich möchte höher sein als du. Fallen uns hier Worte auf, die immer wieder vorkommen? Ich habe sie gelb markiert. Ich will. Ich will. Ich will. Was ist der Grund aller Kriege auf dieser Welt? Genau das. Genau das. Es ist der Egoismus. Es ist der Egoismus, der tief in unserem Herzen steckt, der die Ursache ist für jeden menschlichen Konflikt. Es ist der Egoismus, der tief in uns steckt. Ich will. Fällt es uns leicht, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, damit es einem anderen gut geht? Manchmal leicht, wenn es die eigenen Kinder sind, wenn es die eigene Frau ist, die eigene Familie, die eigenen Freunde. Ja. Aber was ist, wenn jemand kommt, der gar nicht so auf meiner Wellenlinie funkt, der irgendwie anders ist als ich? Steckt dieses Ich will, ich nicht auch in uns drin? Wenn wir ehrlich sind, haben wir nicht auch so ein Ego-Problem? Und ich bin davon überzeugt, dass der Egoismus die Ursache ist für jede Ehekrise, für jede Beziehungskrise, für jeden Konflikt, den es auf dieser Welt gibt. Jetzt könnten wir fragen, warum hat Gott Luzifer mit der Fähigkeit geschaffen, gegen ihn zu rebellieren? Hätte er nicht sagen können, so Luzifer, ich baue dir noch so ein Gen ein, so ein Anti-Rebellions-Gen? Irgendwie so, dass du gar nicht anders kannst, als mich zu lieben? Ich kann mich noch sehr gut an meine Hochzeit erinnern. Es war ein wunderschöner Tag, wir haben uns so darauf gefreut. Wir haben die Monate gezählt, wir haben die Wochen gezählt, dann haben wir die Tage gezählt. Es war eine Woche davor. Noch 6 Tage, noch 5, noch 4, 3, 2, 1. Der Tag war da. Was für ein wunderschöner Tag. Und als der Prediger, der uns getraut hat, gefragt hat, ob die Maike mich heiraten will. Wissen Sie, was die Maike gesagt hat? Sie hat ja gesagt. Sie wusste, was sie tat. Aber jetzt im Ernst. Wissen Sie, warum dieses Ja für mich so wertvoll war? Sie hätte Nein sagen können. Ist das nicht wahr? Sie hätte Nein sagen können. Wenn sie gar nicht anders gekonnt hätte, als Ja zu sagen. Und ich stand nicht mit der Pistole hinter ihr und habe gesagt, du sagst besser Ja. Sie hat aus freien Stücken Ja gesagt, aber sie hätte Nein sagen können. Ohne die Möglichkeit, Nein zu sagen, hätte ihr Ja keinen Wert gehabt. Und ist Gott nicht genauso? Gott möchte keine Roboter schaffen, ohne die Möglichkeit, Nein zu sagen. Gott möchte keine willenlosen Marionetten. Keine Geschöpfe, keine Schachfiguren, die er einfach so auf dem Schachbrett umhersetzt. Gott möchte Menschen, die aus freien Stücken, aus tiefer Liebe und Dankbarkeit Ja sagen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Das müssen wir verstehen. Liebe ist die Grundlage der Herrschaft Gottes. Aber Liebe braucht Freiheit. Und Liebe beinhaltet, wahre Liebe beinhaltet das Recht, Nein zu sagen. Jetzt habe ich noch einen guten Rat an die jungen Leute hier. Die Älteren können gerne auch zuhören, aber das ist jetzt für die jungen Leute. Wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr kommt zu dem Schluss, ich glaube, ich sollte diese Beziehung beenden, sie tut mir nicht gut. Und der andere respektiert eure Entscheidung nicht. Dann lauft so schnell ihr könnt. Lauft so schnell ihr könnt aus dieser Beziehung heraus. Wahre Liebe wird immer euer Recht respektieren, Nein zu sagen. Wenn jemand sagt, aber nein, du darfst es nicht, oder sagt, ich bringe mich um, wenn du das tust, dann lauft umso schneller. Lauft umso schneller. Ich tue mir was an. Lauft so schnell ihr könnt. Wahre Liebe respektiert immer das Recht des anderen, Nein zu sagen. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Gott möchte wirklich, dass wir ihn lieben. Gott möchte nicht nur, dass wir informiert sind über ihn, dass wir Fakten wissen über ihn. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Aber Liebe hat nur dann Wert, wenn ich mich zur Liebe entscheiden darf. Verstehen wir jetzt, warum Gott keinen Roboter geschaffen hat? Keine Wesen, die gar nicht anders konnten, als zu sagen, ja, Amen, ja, Amen. Gott wollte Menschen haben, Gott wollte Engel haben, die ihn aus freien Stücken lieben. Und Liebe braucht Freiheit. Und Freiheit birgt das Risiko, dass der andere wegläuft. Aber welche Alternative hat ein Gott, der Liebe ist? Keine. Und warum hat Gott Luzifer nicht gleich vernichtet? Ich sage mal, im ersten Moment, als die Sünde in ihm hochkam, diese Rebellion, beim ersten Mal, als er sagte, Gott, ich will gern auf deinen Thron, hätte Gott nicht sagen können, und das wäre es gewesen. Luzifer war einfach weg gewesen. Und was hätten die anderen Engel dabei gedacht? Ein Beispiel. Angenommen, ich wäre der Präsident eines Landes, okay? Ich hätte so meine eigene kleine Insel, ich wäre der Präsident. Und ich habe ein kleines Parlament, sogar mit einer Oppositionspartei, und der Führer wagt es tatsächlich zu sagen, in der nächsten Wahl trete ich gegen dich an. Und am nächsten Tag kommt er auf mysteriöse Weise ums Leben. Was würden die Leute denken? Was würden die Leute sofort denken? Wahrscheinlich wäre er doch der Richtige gewesen. Schade, dass er tot ist. Aber ich glaube, seine Idee war richtig. Wenn Gott Luzifer sofort vernichtet hätte, es gab Engel. Versteht ihr, die List, mit der Luzifer kam, die war nicht plump, die war nicht dumm. Die war so subtil. Die war so subtil, dass die Engel erst gar nicht verstanden haben, wohin die Reise geht. Und wenn Gott sofort gesagt hätte, Luzifer, das war's mit dir, dann wären andere Luzifers aufgestanden. Luzifer hat gesagt, Gott, ich kann besser regieren als du. Meine Regierungsform ist besser, ich trete gegen dich an. Und Gott sagt, gut, probieren wir es. Gott ließ es ausreifen. Und jetzt, wie kam es, dass der Planet Erde in diesen kosmischen Konflikt involviert wurde? Ich sag mal, was haben wir als arme Erde damit zu tun, dass es im Himmel ein Problem gab? Ich will die Geschichte mal kurz so beschreiben. Luzifer sagte im Himmel, meine Regierung ist besser. Und erlaub du mir, dass ich den Menschen meine Version präsentiere. Und du wirst sehen, sie werden sich für mich entscheiden. Wenn Gott gesagt hätte, nein, das erlaube ich dir definitiv nicht. Was hätte Luzifer da gesagt? Na, du hast wohl Angst, ich könnte recht haben, oder? Gott sagt, okay, du darfst den Menschen deine Vision, deine Version präsentieren. Aber nur an einem Ort. Und ich werde ihnen sagen, sie sollen nicht hingehen. Lesen wir das mal, ganz am Anfang in der Bibel. Gott hat die Welt perfekt geschaffen. Perfekt, vollkommen. Die Bibel sagt, es war sehr gut. Da gab es kein Leid, da gab es keinen Tod, da gab es nichts von all dem. Und dann sagt Gott, nachdem er den Menschen geschaffen hat, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach. Jetzt achten wir gut auf diese Worte. Die sind wichtig, die brauchen wir gleich nochmal. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Gott sagt, alle Bäume sind für dich. Für euch. Genießt sie. All die Bäume. Schaut euch um. Es gibt nur einen einzigen Baum. Einen einzigen. Der ist nicht für euch. War das ein schwerer Test? War das ein schwerer Test? Ja oder nein? Eigentlich nicht, oder? Wenn ich sagen werde, ich hab euch heute was mitgebracht. Ich habe hier 1.000.000 Euro in meiner Tasche. Und ich schenke euch alle bis auf einen. Ich schenke euch 999.999. Aber diesen 1 Euro, den würde ich gerne in meiner Tasche behalten. Würdet ihr über mich herfallen und mir diesen 1 Euro auch noch aus der Tasche nehmen? Ich meine, Gott sagt, alle Bäume gehören euch. Alle, genießt sie. Aber dieser eine Baum ist nicht für euch. Und wenn ihr dorthin geht und davon esst, ihr werdet sterben. Das war nicht grausam von Gott. Es war nicht, dass er ihnen nicht die Frucht gegönnt hat. Aber was Gott jetzt tut, ist, er gibt ihnen die freie Entscheidung. Er gibt ihnen die freie Entscheidung. Die Frage ist jetzt, vertrauen sie Gott mehr? Vertrauen sie Gott so sehr, dass sie gar nicht hinterfragen, sondern sagen, Gott, wenn du das sagst, na klar, kein Problem. Ist ja auch nicht schwer, wir haben ja alle anderen Bäume. Oder werden sie doch hingehen? Gott gibt den Menschen eine freie Entscheidung. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Durch die ganze Bibel zieht sich dieses Prinzip wie ein roter Faden. Gott gibt uns das Recht und die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, dass wir frei entscheiden dürfen, wen wir heiraten? Also ich war so froh, dass es mir keiner vorgeschrieben hat. Ich war so froh, dass meine Frau mir nicht zugelost wurde. Ich durfte mich entscheiden. Ich durfte entscheiden, welchen Beruf ich wähle. Ich durfte mich entscheiden, ob ich Christ werden möchte oder nicht. Mich hat keiner gezwungen. Ich durfte frei entscheiden. Ist das nicht herrlich, dass wir durch unsere Entscheidungen unser Leben gestalten können? Aber jetzt kommt der Punkt. Die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, ist ein Vorrecht. Aber auch eine Verantwortung. Ich kann nicht keine Entscheidung treffen. Das geht nicht. Wenn ich mich nicht entscheide, entscheide ich mich auch. Und andere entscheiden für mich. Nicht immer in meinem Sinne. Durch meine Entscheidung gestalte ich mein Leben. Die Entscheidungen sind das Werkzeug, wie wir das Kunstwerk unseres Lebens gestalten und formen und verzieren. Es ist ein Vorrecht, aber eine Verantwortung. Ich darf Entscheidungen treffen, aber ich muss auch Entscheidungen treffen. Und wenn ich keine Entscheidung treffe, habe ich sie auch getroffen. Ich kann sagen, Gott, ich möchte mich nicht für dich entscheiden. Ist gut. Ist auch eine Entscheidung. Aber es gibt keinen neutralen Grund. Entweder entscheide ich mich, dass ich mein Leben unter dem Einfluss Gottes führe und dann nimmt Gott mich unter seine Obhut. Oder ich entscheide mich nicht, es zu tun, aber mit allen Folgen, die das hat. Wir müssen uns entscheiden. Und gerade das gilt für jede Beziehung, aber gerade für unsere Beziehung mit Gott. Wir müssen entscheiden. Gott sagt nicht, ich zwinge dich, ich führe dich in Handschellen ab ins Paradies. Gott sagt, ich lade dich ein. Und jede Einladung konfrontiert mich mit einer Entscheidung. Nehme ich sie an oder lehne ich sie ab? Aber Gott ist ein Gott, der uns einlädt. Und ich bin so froh, dass ich Christ geworden bin, nicht weil ich musste, nicht weil ich manipuliert wurde, weil ich bedroht wurde, sondern einfach nur, weil ich wollte. Und das macht mein Christsein so wichtig. Dieser Baum war eine Wahlurne. Eine Wahlurne, die Gott ins Paradies aufgestellt hat. Und die Menschen durften wählen. Es gab 2 Parteien zur Wahl, schwarz und weiß, Koalition unmöglich. Entweder das eine oder das andere. Sie hatten einen Stimmzettel. Und sie durften einwerfen, wem sie mehr vertrauen. Und sie haben ihre Stimme gegeben. Sie haben sich ihren König gewählt. Und dieser König hat nicht einmal daran gedacht, 4 Jahre später eine weitere Wahl zu veranstalten. Der sagte sich, ihr habt mich gewählt, wunderbar. Ab heute bin ich euer Diktator. Keine Wahl mehr. Ich hab euch. Schauen wir mal, wie das geschah. Aber die Schlange, heißt es, und wir haben vorhin gelesen, wer die Schlange war, oder? Wir haben es gelesen. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Schauen wir uns mal an, was hier geschieht. Eva macht sich auf den Weg zu diesem Baum und die Schlange spricht und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Was geschieht hier? Hat Gott wirklich gesagt? Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Was hat Gott gesagt? Gott hat gesagt, ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, nur nicht von dem einen. Die Schlange kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen im Garten? Schaut sie euch doch mal an, wie schön sie sind. Sollten die nicht für euch sein und dieser auch? Satan stellt Gott so dar, als wenn er uns einschränkt, als wenn er uns nichts gönnt. Und er verdreht die Worte Gottes. Und Eva, noch ganz treu, nicht ganz treu mehr, aber ihre Erinnerung war noch ein wenig wach. Sie sagt, aber schau, Gott hat gesagt, wir dürfen essen von allen anderen Bäumen, aber nicht von dem, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Und hier steht Wort gegen Wort. Hier steht Wort gegen Wort. Wenn ich meinen Kindern sage, Kinder, da vorne ist ein gefährlicher Platz. Geht bitte nicht dorthin. Habt ihr das verstanden? Geht nicht dorthin. Und plötzlich kommt ein fremder Mann auf den Hof und sagt, komm Kinder, geht mal dorthin. Aber unsere Eltern haben gesagt, wir sollen nicht hingehen. Doch, geh ruhig hin, kein Problem. Es ist eine Frage des Vertrauens. Es ist eine Frage des Gehorsams. Es war nicht, dass Gott ihnen nicht die Frucht gegönnt hat. Es war eine Frage des Vertrauens. Wem vertrauen wir mehr? Und wir stehen so oft im Leben vor Situationen, wo wir entscheiden müssen, vertrauen wir wirklich Gott? Vertrauen wir dem, was er gesagt hat? Oder wollen wir nicht lieber es selbst in die Hand nehmen? Wollen wir Gott nicht lieber ein bisschen nachhelfen? Oder es doch anders machen, als er es gesagt hat? Gott sagt, wenn ihr davon esst, ihr werdet sterben. Das ist einfach eine Folge. Wenn ihr euch von mir trennt, dann trennt ihr euch von der Quelle des Lebens. Was bleibt euch, wenn ihr euch trennt von der Quelle des Lebens? Tod. Ich bin euer Leben. Und die Schlange sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Und dann sagt er, Gott weiß ganz genau, erst achten Sie darauf, Gott weiß ganz genau, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und ihr werdet sein wie Gott. Was wollte Luzifer am Anfang? Er wollte sein wie Gott. Jetzt nimmt er dieses Verlangen und impft es den Menschen ein und sagt, wenn ihr mir folgt, ihr werdet sein wie Gott. Er verspricht ihnen etwas, was er selbst haben wollte, aber nicht bekommen hat. Er lügt sie an. Er macht falsche Versprechen. Und was sagt er über Gott, wenn er sagt, Gott weiß ganz genau, wenn ihr davon esst, ihr werdet sein wie er. Und das will er nicht. Was sagt er damit? Er sagt, Gott möchte euch an der kurzen Leine halten. Gott will euch schön klein halten, groß genug, dass ihr ihm dienen könnt, aber nicht groß genug, dass ihr ihm auf Augenhöhe begegnen könnt. Gott möchte nicht, dass ihr euch entfaltet. Wenn ihr mir nachfolgt, ihr werdet euch entfalten können, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und Gott will nicht, dass ihr euch entfalten könnt. Was Satan hier tut, er nimmt ein falsches Gottesbild, er nimmt eine Lüge über Gott und pflanzt sie den Menschen ein. Der Sündenfall begann nicht erst, als Eva die Frucht nahm. Der Sündenfall begann vorher im Kopf. In dem Moment, in dem sie eine Lüge über Gott geglaubt hat, ein falsches Bild über Gott, ein falsches Gottesbild hatte, in dem Moment war die Sünde da. Ein falsches Gottesbild ist nach meiner Überzeugung die Ursache für jeden Krieg auf dieser Welt. Ein falsches Gottesbild war die Ursache für die Kreuzzüge. Finstere, dunkle Kapitel der Kirchengeschichte. Ein falsches Gottesbild ist die Ursache für Selbstmordattentate. So jemand glaubt, er kommt direkt in den Himmel und Gott belohnt ihn dafür, dass er so viel Gutes getan hat. Ein falsches Gottesbild. Es gibt heute Menschen, die leiden darunter, weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Sie glauben, naja, Gott liebt mich, wenn ich gut genug bin. Das ist ein falsches Gottesbild. Gott liebt mich nicht, wenn ich gut genug bin. Ich bin nicht gut genug, um mir seine Liebe zu verdienen. Gott liebt mich, Punkt. Und ich bin so froh, dass das so ist. Ich bin so froh, dass ich mir die Liebe Gottes zu mir nicht verdienen muss. Sie ist einfach da. Satan hat ein falsches Bild von Gott in diese Welt gesetzt. Und es gibt heute eine Vielfalt falscher Gottesbilder. Für jeden Geschmack die richtige Variante. Aber es gibt nur eine Wahrheit über Gott. Und in dem Moment, wo ich den Charakter Gottes missverstehe, kann ich gar keine Beziehung zu ihm haben. In dem Moment, in dem ich gar nicht richtig verstehe, wie Gott ist, glaube ich an einen Gott, den es gar nicht gibt. Wie soll ich an einen Gott glauben? Wie soll ich eine Beziehung zu einem Gott haben, den es gar nicht gibt? Wenn ich ein falsches Gottesbild habe, bin ich ein praktizierender Atheist. Weil ich glaube an einen Gott, den es nicht gibt. Oder ich bin ein praktizierender Götzendiener. Was passiert? Die Frau nimmt. Und was jetzt geschieht in dieser Geschichte, das fasziniert mich. Das zeigt mir so viel über Gott. Gott geht in dieser Geschichte, und Sie können das nachlesen, 1. Mose 3, nicht mit einem Wort darauf ein, wie Satan seinen Charakter verunstaltet hat. Er sagt nicht, hey, Moment mal, ich bin anders, aus den und den Gründen, das sind meine Argumente. Nein. Gott demonstriert einfach, dass er anders ist. Gott geht in den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Sie hatten sich versteckt vor Gott. Können wir uns vorstellen, was das mit Gott gemacht hat? Sie haben sich versteckt vor Gott. Wenn ich nach Hause komme und meine Kinder Verstecken spielen mit mir, finde ich das ja noch lustig. Aber angenommen, ich würde nach Hause kommen und meine Kinder laufen weg, voller Angst und Panik, weil sie Angst haben vor mir. Nicht mehr zum Spaß. Was würde das mit mir als Vater machen? Wie hat Gott sich damals gefühlt, als er in den Garten geht und seine Geschöpfe, seine Kinder, die er geschaffen hat, laufen weg vor ihm? Es ist Gott nicht egal, ob ich mit ihm lebe oder nicht. Es verletzt Gott zutiefst, wenn ich sage, nein, danke Gott, ich lebe mein eigenes Leben, ich brauche dich nicht. Es verletzt Gott. Gott sagt nicht, hey, du kannst ja errettet werden oder nicht, ist deine Sache, aber ist mir eigentlich ziemlich egal. Gott möchte, dass wir gerettet sind. Und es tut ihm weh, wenn Menschen vor ihm davonlaufen. Und wenn wir verstehen würden, wie Gott ist, wir würden niemals vor ihm davonlaufen. Wir würden ihm immer in die Arme laufen. Aber die Menschen laufen weg. Und Gott geht durch diesen Garten, so beschreibt die Bibel, und ruft, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Überlegen Sie mal. Warum stellt Gott so eine Frage? Wusste Gott nicht, hinter welchem Busch Adam und Eva sich versteckt haben? Natürlich wusste er das. Aber er fragt, Adam, wo bist du? Warum? Weil er wollte, dass Adam kommt und sagt, Herr, es ist was schiefgelaufen. Es tut mir so leid. Und ich glaube, Gott stellt die Frage heute auch. Mensch, wo bist du? Wo stehst du in deinem Leben? Wo stehst du in deiner Beziehung zu mir? Bist du ganz weit weg von mir? Bist du nah bei mir? Wo bist du, Mensch? Und das fragt Gott nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns zum Nachdenken zu bringen, damit wir uns auf den Weg machen und aufhören, vor Gott wegzulaufen, sondern zu ihm hinlaufen. Und er kommt zu Adam und fragt, warum hast du das getan? Und Adam, er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Die Frau, die du mir gegeben hast. Und wer ist jetzt schuld? Erstmal die Frau? Ja, logisch. Und wer noch? Gott. Und Gott ist schuld. Die Lüge, die Satan am Anfang ihn eingeimpft hat, kommt jetzt aus ihrem Mund raus. Und sie klagen Gott an. Und Gott kommt zur Frau. Warum hast du das getan? Die Schlange war's. Und wir schieben die Verantwortung weg. Ist das nicht etwas Menschliches, dass wir die Verantwortung wegschieben? Ich bin halt so. Mein Vater war schon Alkoholiker. Und meine Mutter hat geraucht. Was sollte ich anderes tun? Das steckt mir ja schon in den Genen. Und meine Eltern hatten schon eine unglückliche Ehe und haben sich scheiden lassen. Was sollte ich anderes tun, als mich scheiden lassen? Und meine Mutter hat sich schon so hat schon zu viel gegessen. Wie sollte ich etwas anderes tun? Wir schieben so oft die Verantwortung weg. Aus dem und dem Grund bin ich so. Und ich schiebe die Verantwortung weg und denke, dann bin ich ja ganz gut da. Ich werde im Leben. Das ist ein wichtiger Satz. Ich werde im Leben niemals erfolgreich sein können, wenn ich nicht die Verantwortung für mein Leben übernehme. Wenn ich nicht die Verantwortung für mein Handeln übernehme und sage, mit Gottes Hilfe kann ich mein Leben verändern. Ich kann mit dem Rauchen aufhören, ich kann mit dem Trinken aufhören, ich kann aufhören, unmäßig zu essen, ich kann... Ich kann. Mit Gottes Hilfe geht es. Aber ich muss die Verantwortung übernehmen. Und dann sagt Gott, ihr müsst raus in diese kalte Welt, aber ich gebe euch etwas anzuziehen. Und ich werde jemanden schicken, der euch da rausholt. Und die Bibel beschreibt, wer das war. Nämlich Christus. Der Tag würde kommen, sagt Gott, an dem wird aus den Menschen einer geboren werden, der wird euch da rausholen. Und das war Jesus Christus. Jesus lebte. Und mich fasziniert das, dass Gott in Christus Mensch wird. Gott schreibt nicht einfach nur 10 Regeln an den Himmel und sagt, wenn ihr euch an diese Regeln haltet, könnt ihr gerettet werden. Gott wird Mensch. Wissen Sie warum? Weil Gott nicht nur möchte, dass wir die richtige Information haben. Dafür hätte es gereicht, die Information an den Himmel zu schreiben. Gott wollte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und dadurch, dass Jesus Mensch wurde, konnte er Beziehung mit uns Menschen haben. Darum können wir heute eine Beziehung haben. Gott sehnt sich nach einer Beziehung. Gestern sagte mir eine Bekannte, sie hat eine Freundin, die musste vor 35 Jahren, als sie noch jung war, mit 16 Jahren, ihr Baby weggeben. Sie war schwanger geworden, hat ein Baby zur Welt gebracht, aber ihre Familie hat sie so unter Druck gesetzt, dass sie ihren Jungen weggeben musste. Und sie hat darunter gelitten, ein Leben lang. 35 Jahre später, und das war vor kurzem, klingelt es an ihre Tür, da kommt eine Frau und sagt, darf ich Sie kurz sprechen? Haben Sie nicht damals ein Baby weggegeben? Und die Frau war ganz baff. Er steht draußen, ihr Sohn steht draußen, er möchte sie kennenlernen. Was war das für ein Wiedersehen nach 35 Jahren? Mit welchen Gefühlen sind sie sich in den Arm gefallen? Wollten sie nur Informationen übereinander sammeln? Dafür hätte der Sohn auch einen Detektiv beauftragen können, um die Informationen. Oder hätte er bei Facebook nachschauen können, da findet man auch schon eine Menge. Er wollte keine Informationen über die Mutter haben, er wollte eine Beziehung zu seiner Mutter haben. Und genauso ist Gott. Ihm reicht es nicht, dass ich die Bibel auswendig kenne, dass ich die richtigen Regeln kenne. Gott möchte, dass wir eine Beziehung haben mit ihm, eine echte Beziehung. Das ist der Gott, den wir haben. Der nicht sagt wie ein General, das ist das, was du zu tun hast, ob du willst oder nicht. Sondern er ist ein Gott, der sagt, komm mein Kind, würdest du nicht nach Haus kommen? Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Freundschaft beginnen. Das ist der Gott, den wir haben. Und Jesus wurde Mensch, damit das möglich ist. Und er widerstand den Versuchungen dort, wo wir gefallen sind. Und die gute Nachricht ist, jedes Mal, wenn Jesus und Satan aufeinander trafen, gab es einen Sieger und einen Verlierer. Und der Sieger war immer Jesus. Das ist die gute Nachricht. Jesus lebte unter den Menschen und zeigte ihnen, wie Gott wirklich ist. Und Jesus korrigierte dieses falsche Gottesbild. Die Menschen hatten Angst vor Gott. Und Jesus wurde Mensch. Und er heilte sie. Da kamen Menschen mit so schrecklicher Schuld auf ihrem Leben, auf ihrem Herzen. Und Jesus vergab ihnen. Jesus machte sie neu. Da waren Menschen, die waren von Dämonen besessen und Jesus machte sie heil. Da waren Menschen, die waren krank und Jesus machte sie gesund. Die Kinder kamen zu Jesus. Sie liebten es, auf seinem Schoß zu sitzen und Geschichten zu hören. Jesus verkörperte die Güte Gottes. Die Menschen haben am Leben von Jesus gesehen, dass er gut ist. Und wenn ich mir die Evangelien im Neuen Testament, die Geschichten über Jesus vornehme, dann ahne ich, wie Gott ist. Und ich merke, Gott, du bist so gut. Jesus kam, um den Charakter Gottes zu offenbaren. Und die größte Offenbarung war, dass er sich von seinen eigenen Geschöpfen hat ans Kreuz nageln lassen. Nicht, weil er musste. Satan hatte gesagt, du bist nicht bereit, auch nur einen Finger für deine Geschöpfe zu krümmen. Und Gott sagt, ich werde Mensch. Ich werde unter meinen Geschöpfen leben. Und ich werde mein Leben aufgeben, damit sie leben können. Und Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt. Und dieses Kreuz ist ein Aufschrei in diese Menschheit hinein, ein Aufschrei Gottes, ich liebe dich. Wir haben vorhin diesen Satz gelesen, dieses Nun, dieses Jetzt, dieser Siegesruf. Jetzt ist das Heil unseres Christus geworden. Und ich habe ihm gesagt, nehmen Sie dieses Nun, tun Sie es auf ein Regal, jetzt brauchen wir es. Wann ist dieses Nun? Wann hat Gott gesiegt? Johannes sagt uns das in seinem Evangelium. Er sagt, jetzt geht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welches Todes er sterben müsste. Jesus blickte voraus auf seinen Tod am Kreuz und sagt, jetzt wird der Fürst dieser Welt, ein Bild oder ein Ausdruck für Satan, ausgestoßen werden. Jetzt wird er besiegt werden. Am Kreuz. Hat Jesus gezeigt, wie der Charakter Gottes ist. Gott ist gerecht und er ist liebevoll. Unaussprechliche Güte. Er hat gezeigt, dass Gott bereit ist, alles zu geben für uns. Und damit hat er diese Anklagen Satans ein für alle Mal verwischt. Tommy war ein junger Mann, der ohne seinen Vater groß geworden war. Er konnte sich nicht an seinen Vater erinnern. Und es war schwer für ihn. Er hatte ein Bild von seinem Vater im Kopf und dieses Bild hatte er von seiner Mutter. Seine Mutter sagte oft im Streit zu ihm, du bist ein nutzloses Biest, genau wie dein Vater. Du bist egoistisch, genau wie dein Vater. Und dieses Bild von seinem Vater hatte er in seinem Kopf. Er konnte sich nicht erinnern, ihn gesehen zu haben. Als kleines Baby hat er ihn gesehen, konnte sich nicht erinnern. Aber das war das Bild von seinem Vater. Und seine Mutter sagte, wenn er so fragte, Mama, erzähl mal was von Papa. Sie sagte, weißt du was, er will nichts von dir wissen. Er liebt dich nicht. Wenn er dich lieben würde, würde er nicht wenigstens mal eine Karte zu deinem Geburtstag schreiben? Oder ein kleines Geschenk schicken? Oder mal vorbeikommen, um dich zu sehen? Hast du jemals gesehen, dass dein Vater sowas gemacht hat? Nein. Siehst du, er liebt dich nicht. Das machte Sinn. Und so führte Tommy sein Leben. Und er wurde genau wie sein Vater. Oder besser ausgedrückt, er wurde genau wie dieses Bild von seinem Vater, das er im Kopf hatte. Und er kam mit dem Leben nicht zurecht. Er hatte so viel Groll und so viel Hass in seinem Herzen, so viel Unzufriedenheit. Er ging zum Militär, weil er hoffte, dadurch würde er Zucht in sein Leben kriegen, aber auch das hat nicht richtig geklappt. Eines Tages tat seine Mutter etwas, was ihn tief schockierte. Und irgendwann, und in dieser Zeit fing er an nachzudenken, und ihm kam ein Gedanke, vielleicht stimmt das, was meine Mutter über meinen Vater erzählt hat, ja gar nicht. Und er sagte, ich muss meinen Vater finden, ich muss ihn kennenlernen, ich möchte ihn fragen, warum er sich nie gekümmert hat. Und über viele Umwege hat er es irgendwie geschafft, die Telefonnummer seines Vaters zu bekommen. Und er beschreibt, wie schwer es für ihn war, den Telefonhörer zu nehmen und die Nummer zu wählen. Und er ging an den Hörer und am anderen Ende nahm jemand den Hörer ab. MacGregor? Mr. MacGregor, ich bin's, Tommy, Ihr Sohn. Bitte legen Sie nicht auf. Ich möchte so gern Sie kennenlernen. Und er beschrieb, wie sich alles in ihm verkrampfte aus Angst. Sein Vater könnte genauso reagieren, wie er glaubte. Aber die Stimme am anderen Ende war ganz anders. Sie sagte, Tommy, ich freue mich so sehr, dass du anrufst. Ich möchte dich auch so gerne sehen. Komm. Tommy besorgte sich so schnell er konnte ein Flugticket, nahm einen Mietwagen und fuhr zu dem Ort hin. Ein einsamer Bauernhof, wo sein alter Vater lebte. Und er stieg aus dem Auto. Sein Vater stand auf der Veranda. Ein alter Mann, gezeichnet vom Leben. Und sie wussten gar nicht richtig, wie sie miteinander umgehen sollen. Sie gingen hinein und plötzlich streckte der Vater ihm die Hand entgegen und Tommy ergriff die Hand und der Vater zog ihn an sich und nahm ihn in den Arm. Und Tommy dachte, was ist los? Er ist so anders, als ich dachte. Und dann kam alles raus aus ihm und er sagte, warum? Warum hast du mich nie besucht? Warum hast du meine Mutter und mich damals verlassen mit einer anderen Frau? Und warum hast du nicht ein einziges Mal eine Karte geschrieben? Nicht ein einziges kleines Geschenk? Ich hätte so gern von dir gehört. Und der Vater setzte sich, betroffen und fassungslos, und sagte, Tommy, es war deine Mutter, die mich damals verlassen hat. Eines Tages war sie einfach weg. Sie hat dich mitgenommen. Und ich wusste nicht, wo ihr wart. Ich hatte keine Chance herauszufinden, wo ihr seid. Ich hätte dir so gern geschrieben. Ich hätte dich so gern besucht. Ich hätte dir so gern Geschenke geschickt. Aber ich hatte keine Ahnung, wo ihr wart. Ich habe es versucht. Und nach Jahren erfolgloser Suche habe ich mich entschieden, ich werde hier wohnen bleiben. Denn ich dachte, falls du eines Tages erwachsen wirst und mich suchst, möchte ich, dass du mich findest. Tommy beschrieb, wie er seinen Vater aufs Neue kennengelernt hat, ein neues Bild von seinem Vater und wie sich sein Leben verändert hat. Der ganze Groll aus seinem Herzen verschwand. Und dadurch, dass er seinen irdischen Vater kennengelernt hat, wie er wirklich war, hat er seinen himmlischen Vater kennengelernt. Ein neues Bild über Gott. Wie wichtig ist es, dass wir eine richtige Vorstellung davon haben, wie Gott wirklich ist? Warum gibt es Kriege auf dieser Welt? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Menschen Gott aus den Augen verloren haben, dass sie ein falsches Bild von ihm haben oder ihn völlig aus ihrem Bild gestrichen haben. Wenn Menschen sehen würden, wie gut wirklich ist, jeder Mensch würde zu ihm hinlaufen. Ich möchte Sie heute herausfordern. Ich möchte Sie einladen, dass Sie sagen, Gott, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte wissen, wie du bist. Und ich habe eine Herausforderung für Sie. Ich glaube, dass wir, wie wir das heute von Markus schon gehört haben, durch das Lesen dieses Buches ihn besser kennenlernen. Und der beste Anfang besteht darin, die Evangelien im Neuen Testament zu lesen. Das Lukas-Evangelium oder das Markus-Evangelium. Und ich möchte Sie heute herausfordern, ermutigen, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Dass Sie sich die Bibel nehmen, dass Sie anfangen mit dem Lukas-Evangelium und sich die Frage stellen und Gott die Frage stellen, wie bist du, Gott? Wie bist du? Ist heute jemand hier, der das annehmen würde, der sagen würde, ich möchte mich wirklich mit der Bibel beschäftigen, ich möchte mehr lernen darüber, wie Gott ist? Würde das heute jemand annehmen und sagen, ich möchte mir mehr Zeit mit der Bibel nehmen? Ist heute jemand da? Aber ich habe noch eine zweite Frage. Ich habe heute noch eine zweite Frage und die ist genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Ich weiß nicht, wo Sie stehen. Wenn Gott heute die Frage stellt, Mensch, wo bist du? Was würden wir ihm antworten? Wo stehe ich? Wie gut kenne ich Gott? Wie nah an ihm bin ich dran oder wie weit weg von ihm bin ich? Und ich glaube, dass Gott uns führt, Schritt für Schritt. Nicht auf einmal, aber Schritt für Schritt. Und wenn wir heute darüber nachdenken, was ist eigentlich der nächste Schritt in meinem Leben mit Gott? Fällt Ihnen was ein? Wenn Sie jetzt in der Stille fragen, Gott, was ist der nächste Schritt für mein Leben, den ich gehen soll? Ist es vielleicht, dass ich mehr in der Bibel lese? Oder ist es, dass ich einen Streit mit einem Menschen wieder in Ordnung bringe? Oder ist es, dass ich mich wirklich entscheide, mein Leben Jesus anzuvertrauen? Wissen Sie, welches der nächste Schritt in Ihrem Leben ist? Ich möchte Sie heute ermutigen, dass Sie diesen Schritt gehen. Und wenn wir gleich beten nach dem Lied, möchte ich Sie einladen, dass Sie in der Stille Gott sagen, lieber Gott, ich möchte dich kennenlernen, so wie du bist. Ich möchte mit dir leben.